Ein Thema, das in den letzten Jahren extrem an Bedeutung gewonnen hat, die neue Rechte. Dazu jetzt im Gespräch Andreas Hessler von der Fachstelle Mobirex, mobile Beratung gegen Rechts in Stuttgart. Zuallererst erstmal hallo, Herr Hessler.
Ja, hallo, Herr Köstler.
Ich habe schon angesprochen, die neuen Rechte. Wir reden hier leider nicht über irgendwelche Änderungen beziehungsweise neue Regularien, über die sich die Bürger erfreuen dürfen, sondern wir sind ganz, ganz stark im Rechtspopulismus und natürlich auch ja in einem Milieu und einem Metier, von dem eine ganz große Gefahr auch ausgeht. Aber vielleicht zu Beginn erstmal die Frage, was sind eigentlich die neuen Rechten?
Die sogenannte Neue Rechte ist eine Strömung innerhalb der extremen Rechten in Deutschland, aber auch in Frankreich und in anderen Ländern, die es bereits seit den 1960er Jahren gibt und die bestrebt ist, extrem rechte Inhalte und Strategien zu modernisieren. Also das Phänomen ist jetzt nicht mehr ganz so neu. Und diese Neue Rechte ist entstanden aus einigen Niederlagen und Enttäuschungen Ende der 60er Jahre. Und es gab da einige Richtungsstreitigkeiten, aus denen die Neue Rechte hervorgegangen ist. Und die hat sich die Frage gestellt, wie denn extrem rechte Inhalte wie Rassismus, ein autoritäres Staatsverständnis oder die Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten gesellschaftsfähig gemacht werden kann. Und die hat zwei zentrale Erkenntnisse aus dieser Zeit gezogen, die auch das Neue an den neuen Rechten ausmacht. Zum einen hat sie festgestellt, dass man mit NS-Nostalgie in breiten Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung stößt und das nicht mehrheitsfähig ist. Und deshalb konstruiert diese neue Rechte eine Traditionslinie, die versucht, ohne den historischen Nationalsozialismus auszukommen. Das heißt, man vermeidet eine offen erkennbare Nähe zum Nationalsozialismus oder auch zu Neonazis. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht es nach der neuen Rechten eine intellektuelle Einordnung und Begründung ihres extrem rechten Weltbildes, also eine Form von Intellektualisierung. Wir haben es ja also mit Leuten zu tun, die auf einer intellektuellen Ebene das Thema bearbeiten. Und weil das Gedankengut der Nationalsozialisten für so eine intellektuelle Bearbeitung nicht taugt, bedient man sich antiliberaler und radikal-nationalistischer Autoren aus der Zeit der Weimarer Republik. Also zum Beispiel so Autoren wie Karl Schmidt, Ernst Jünger oder Arthur Möller-Vandenbroek. Das sind alles erklärte Demokratiefeinde. Und wenn man sich genau das anschaut, wofür die stehen, dann ist es auch nicht so losgelöst vom Nationalsozialismus zu betrachten, wie es die neue Rechte versucht, einem weiß zu machen. Und eine weitere Erkenntnis dieser Zeit bestand darin, dass man auch weit davon entfernt war, auf parlamentarischer Ebene Macht zu erlangen. Die NPD ist 1969 mit 4,3% bei der Bundestagswahl gescheitert, also hat nicht den Einzug geschafft. Es gab erstmals eine Bundesregierung unter Willy Brandt ohne Beteiligung einer konservativ-rechten Partei. Und das altbackene Auftreten der NPD entsprach auch nicht dem Zeitgeist der damaligen Zeit, in der Linke mit neuen Themen und Aktionen viele junge Leute angesprochen haben und die auch für sich gewinnen konnten. Und man zog dann den Schluss daraus, dass man jetzt nicht auf einer parlamentarischen Ebene die Macht anstreben sollte, sondern erstmal sowas wie eine kulturelle Hegemonie erreichen muss. Das ist ein Konzept, was von einem italienischen Marxisten übernommen und einverleibt wurde von Antonio Gramsci. Und für die neue Rechte heißt es, antiliberale und völkische Ideen müssen zunächst in gesellschaftlichen Debatten, im Sport, in der Kultur tonangebend und akzeptiert sein. Und erst dann besteht die Möglichkeit, politische Mehrheiten zu organisieren. Genau. Die neue Rechte versteht sich jetzt vor diesem Hintergrund als eine Elite, die Strategien und Inhalte ausarbeitet, um diese kulturelle Hegemonie zu erreichen. Und da sich Eliten jetzt nicht in Massenorganisationen zusammenfinden, findet die Arbeit der Neuen Rechten in einem Netzwerk von vielen kleinen Diskussionszirkeln, Lesekreisen und Verlagen statt.
Heißt, brechen wir das Ganze mal etwas herunter auf einzelne vielleicht Gemeinsamkeiten, heißt aus dem, was Sie bisher erzählt haben, heißt außer die politische Denke ist an sich nichts Also kaum Gemeinsamkeiten zu jetzt dem klassischen NPD-Anhängern zum Beispiel. Sondern bei den neuen Rechten geht es wirklich darum, A, das Ganze auch für die Jugend etwas sexier zu gestalten, die Themen anders zu gestalten, indem, Sie haben ja schon gesagt, Kritik an dem liberalen System und an der Demokratie natürlich, heißt, die Unterschiede an sich sind eigentlich gar nicht so extrem, wie man es jetzt vielleicht denken würde, wenn man die Bilder im Kopf hat im Vergleich den klassischen NPD-Anhänger und auf der anderen Seite einen Anhänger der neuen Rechten.
Genau, also die Unterschiede sind jetzt nicht so wirklich, also nicht so groß. Was tatsächlich ein Unterschied ist, dass man sich halt nicht auf den historischen Nationalsozialismus beruft, aber ein rassistisches Denken, eine Vorstellung von einer Gesellschaft, die nicht demokratisch organisiert ist, die Ablehnung von Menschenrechten, das teilen sich diese beiden Spektren. Nur versucht die neue Rechte, das anders zu verpacken, um eine breite Bevölkerungsmehrheit zu adressieren. Also da geht es auch nicht nur um die Jugend, sondern da werden auch Erwachsene angesprochen. Und die neue Rechte versucht sich auch so ein bisschen eine Brücke zu schlagen zwischen auch einem konservativen Spektrum und dem extrem rechten Spektrum, sodass extrem rechte Inhalte anschlussfähig werden an den Mainstream.
Welche Themen sind dann gerade allgemein bei den neuen Rechten von Bedeutung?
Zentrale Themen sind immer Themen, die mit dem Thema Migration verbunden sind. Also jahrelang war das Thema Flucht zentrales Thema. Was aber auch immer ein Hotspot in diesem Bereich ist, das ist die Abwehr von den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern, von dem demokratischen System, das, was immer so als Establishment auch dargestellt wird, genauso auch die Abwehr von der Presselandschaft, so wie sie in der Breite aufgestellt ist und versucht, ein differenziertes Bild abzubilden, in dem sich jetzt aber so ein extrem rechtes Spektrum nicht wiederfindet.
Jetzt, mir fällt vor allem auf, dass es weggeht von Springerstiefel und Klatze. Die Leute sehen teilweise aus wie jeder andere Hipster auf der Straße ja auch. Kann ich die neuen Rechte, kann ich die Anhänger überhaupt an irgendetwas festmachen im Alltäglichen?
Also am Äußerlichen kann man sie tatsächlich nicht festmachen. Und es ist auch so oft schwer, sie auf den ersten Blick zu erkennen, weil die Art, wie sie Menschen ansprechen, zunächst einmal eher subtil wirkt und versucht, ja, darauf abzuheben, dass es, wie soll man sagen, also es gibt bestimmte Themen, wo, nochmal Punkt. Also man kann sie am Äußeren nicht tatsächlich nicht erkennen. Es gibt jetzt keinen bestimmten äußeren Stil, woran man sie erkennen würde. Da sind sie sehr offen für unterschiedliche Stile, weil sie auch versuchen, die Breite der Bevölkerung anzusprechen. Inhaltlich versuchen sie aber mit einer permanenten Kritik an Politik, an Medien und an Kultur ihre Punkte zu setzen und gleichzeitig aber auch von sich als zum Beispiel Jugend ohne Migrationshintergrund reden zu machen oder aber auch das Thema Migration als Gefahr für die Gesellschaft darzustellen. Das ist nicht immer so ganz offensiv und aggressiv vorgetragen, wie man das in einem Neonazi-Spektrum mitbekommt, sondern oft subtil. Man bildet da auch neue Begriffe, die unverdächtiger wirken. Statt von Ausländer raus spricht man dann von Remigration. Aber es geht halt schon darum, so ein völkisches Bild zu vermitteln von einer homogenen Gesellschaft, von einer Kultur, die einheitlich geprägt ist, ohne Menschen mit einem Migrationshintergrund, zumindest in deren Weltbild.
Jetzt gab es ja im Vorhinein, es gab immer so ein paar Marken, die dafür gesprochen haben, oder halt besser gesagt auf die Gesinnung hingespielt haben. Zum Beispiel Constable, Thor Steiner. Gibt es da auch für die neue Rechte ein bestimmtes Modelabel, woran man erkennen könnte, dass derjenige jetzt vielleicht in dieser Szene aktiv ist?
Also es gibt einen eigenen Versandhandel der neuen Rechten. Das ist Phalanx Europa. Aber auch in ihrem äußeren Auftreten sind die da ganz unterschiedlich aufgestellt. Also man findet dort auch eine Marke wie Fred Perry, die in ganz unterschiedlichen politischen Milieus getragen wird. Also die wird in einem linken Spektrum auch getragen, genauso wie jetzt in einem neonazistischen Spektrum, wie auch bei den Identitären. Und wie die Identitären auftreten, sind das auch eher subtile Botschaften, die auf T-Shirts auftauchen, wo es dann eher so an Schlagworten erkennbar ist, dass es sich hier um jemand aus dem neurechten Spektrum handelt. Also ein Schlagwort in die Richtung könnte zum Beispiel Ethnopluralist sein. Oder wo Symbole erkennbar sind bei den Identitären, die ja auch diesem Spektrum in einer gewissen Weise zugerechnet werden. Da ist es das Lambda, also ein Kreis mit einem Dreieck drin, ein Buchstabe aus der griechischen Antike. Und genau, das sind dann eher so kleine Erkennungsmerkmale. Aber es geht halt darum, nicht direkt als jemand, der diesem Spektrum zugehörig ist, erkennbar zu sein, sondern so erstmal eine persönliche Basis aufbauen zu können und dann erst mit der Ideologie ranzukommen.
Was natürlich da dabei auch eine wichtige Frage, finde ich, spielt. Jetzt, man ist allein schon beim Kleidungsstil gibt es große Unterschiede, aber wie sind diese Unterschiede überhaupt zustande gekommen? Heißt, werfen wir mal einen Blick zurück. Sie haben am Anfang schon gesagt, in der ersten Frage, in den 60er Jahren ungefähr, haben sich die neuen Rechte gegründet. Aber warum? Also was war der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir brauchen da eine andere Bewegung, um rechtsradikale Inhalte zu verbreiten?
Also ein ausschlaggebender Punkt war, dass man gemerkt hat, mit NS-Nostalgie und altbackenen Organisationsformen und einem Auftreten gewinnt man keine Mehrheiten in der Gesellschaft. Und was die neue Rechte dann gemacht hat, ist erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, wie können wir diese extrem rechten Inhalte so verpacken, dass sie anschlussfähig werden für konservative Kreise, aber auch darüber hinaus in der Gesellschaft. Und dann Strategien auch zu entwickeln, wie das verankert werden kann. Das hat sich seither in mehreren Stufen dann entwickelt. Und heute haben wir da eine recht breite Form von Ansprache. Das kann von provokativen Aktionen hingehen, wie man es jetzt von den Identitären teilweise kennt, bis hin zu einer subtilen Äußerung in Zeitungen oder auch in Zeitschriften aus dem Spektrum. Also da gibt es auch Unterschiede, wie offensiv das betrieben wird. Eine Zeitung wie die Junge Freiheit hat da eher eine langfristige Strategie, wo sie mit kleinen Dosen versucht, die Grenzen des Sagbaren nach rechts zu verschieben, während jetzt Leute aus dem Umfeld des Instituts für Staatspolitik, so einem neurechten Think Tank, versuchen da auch offensiver das zu bewerkstelligen.
Und lässt sich das alles aufgrund des Nicht-Einzugs in den Bundestag festmachen?
Also das war schon ein wichtiger Aspekt, der damals eine Rolle spielte. Hinzu kam auch, dass man gesehen hat, dass die 68er mit neuen Inhalten und neuen Aktionen die Jugend besser erreichen konnten und man auch mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Neid darauf geblickt hat und überlegt hat, okay, was können wir denn jetzt von diesen Aktionsformen uns aneignen, um auch eine breite Bevölkerungsschicht und vor allem auch junge Leute anzusprechen. Und diese Überlegungen, die waren jetzt auch nicht ganz neu in diesem Spektrum. Es gab auch schon Vorläufer seit Mitte der 60er Jahre, die angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen. Und diese Niederlage bei der Bundestagswahl 1969 und auch das Aufkommen der 68er hat dann so wie ein Katalysator in dieser Bewegung gewirkt.
Gingen dann, nachdem sich dieses neue rechte Gedankengut etabliert hat, gingen dann die neuen Rechten mit den, ich nenne es jetzt mal, alten Rechten, also mit der mit der NPD und anderen Nazis Hand in Hand oder gab es da Konflikte?
Also es gab da schon auch Konflikte, die aus diesen Niederlagen heraus entstanden sind. Ein Teil dieses extrem rechten Spektrums hat den Weg gewählt, zu sagen, okay, wir machen jetzt Aktionen auf der Straße und organisieren uns in Wehrsportgruppen, was für die neue Rechte eine völlig falsche Strategie war, weil man auch auf diese Art und Weise nicht die kulturelle Hegemonie erlangen kann. Und im Laufe der Zeit hat auch ja eine gewisse Abtrennung von diesem NPD-Milieu stattgefunden. Also die neue Rechte kommt aus diesem NPD-Milieu, aus dem Milieu der Nationalrevolutionären und Nationalkonservativen heraus. Also sind verschiedene Strömungen drunter zu fassen und hat sich aber mit der Zeit immer weiter entfernt von der NPD. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass in der NPD ebenfalls versucht wurde, diese Strategien, eine kulturelle Hegemonie zu erlangen, umzusetzen, aber halt auch immer mit einem erkennbaren Bezug zum historischen Nationalsozialismus. Und da sagt die neue Rechte, ja, damit kann man niemanden gewinnen, wir müssen uns davon komplett lösen oder zumindest nicht erkennbar sein lassen, damit wir überhaupt eine Mehrheit in der Bevölkerung organisieren können.
Jetzt haben Sie ja auch schon angesprochen, die Grenze des Sagbaren. Jetzt hat man natürlich bei NPD und ja, normal rechtsradikalen oft die Adlersymbolik, man hat verbotene Symbole, Zeichen. Jetzt die neuen Rechten, es wirkt so, als wären die ja schon einen Schritt voraus und beziehen sich nicht mehr auf die eh schon verbotenen Dinge, sondern entwickeln neue Konzepte. Ist das dann auch so ein bisschen das Problem für die Politik und für die Gesellschaft, dass man dadurch durch die Hintertür quasi rechtes Gedankengut salonfähig machen kann?
Also es ist jedenfalls schwerer zu erkennen. Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Ideen dort transportiert werden, dann klingen die zunächst auch mal so unverdächtig. Also ein Begriff wie Ethnopluralismus, wenn man sich das Wort an sich anhört, dann steckt da Pluralismus drin. Und Pluralismus ist in einer liberalen Gesellschaft ja zunächst erstmal etwas positiv Konnotiertes. Was aber dahinter steckt, ist schon ein Konzept von Rassismus, was jetzt nicht mehr mit Biologie argumentiert, sondern mit Kultur und was auch klassisch rassistische Gedanken aufgreift, sie nur anders verpackt. Also es geht schon auch darum, dass einzelne Menschen einer Kultur zugeschrieben werden. Diese Kultur ist unveränderbar und an einen bestimmten Raum gebunden, was dann letzten Endes so in einer Parole münden kann wie Deutschland den Deutschen. Aber das Ganze wird dann nachher noch als positiv verkauft, indem man sagt, so, wenn jede Kultur für sich bliebe, dann hätten wir eine gewisse Vielfalt, was aber von einem völlig starren Konzept von Kultur ausgeht, und eigentlich das Gegenteil von Vielfalt hervorruft. Also das ist eigentlich dann, ja, viele Monokulturen stehen dann nebeneinander und es soll keine Mischung stattfinden. Das ist ja dann schon etwas anderes als Vielfalt, wie wir sie kennen. Aber es ist dann schwerer auch zu erkennen, also hinter so einem Begriff Ethnopluralismus, wo das Problem dann steckt.
Ich finde, besonders salonfähig haben diesen Begriff ja auch die IB gemacht, die Identitäre Bewegung. Wir haben sie vorhin schon mal angeschnitten. Welche Rolle spielt die IB bei den neuen Rechten?
Also die Identitären sind eher diejenigen, die Ideen und Konzepte aus diesem neurechten Spektrum in Aktionen umsetzen und dann auf eine kulturelle Hegemonie arbeiten. Das heißt, es werden Aktionen im öffentlichen Raum gemacht, zu denen es ganz wichtig ist, dann Bilder zu haben, die im Internet verbreitet werden können. Und das sind Bilder, die beispielsweise eine Abwehr von Migration versinnbildlichen sollen oder einen Widerstand gegen das sogenannte Establishment. Und mit diesen Bildern gehen sie in ihr, ich würde sagen, auch Hauptbetätigungsfeld, das Internet, und verbreiten das dort und versuchen dort vor allem bei jungen Menschen eine Stimmung zu erzeugen, die sich gegen Migration und gegen eine demokratisch verfasste Gesellschaft richtet. Und für dieses neurechte Spektrum spielen die Identitären schon eine wichtige Rolle, weil sie halt eine Zielgruppe ansprechen, die bisher schwer zu erreichen war, junge Menschen. Und man kann aber auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren erkennen, dass diese Straßenaktionen, der Identitären abgenommen haben, also sind da nicht mehr so erfolgreich gewesen. Womit sie jetzt eher versuchen, junge Menschen zu gewinnen, das ist mit dem Bereich der Musik. Also da gibt es bestimmte Rapper wie Chris Ares, die die Inhalte dieser neuen Rechten vertreten und versuchen, sich einen gewissen Fame aufzubauen oder aber auch mit Videoblogs bei YouTube. Also bekannt sind da beispielsweise Martin Sellner oder dieser Videoblog Laut Gedacht. Und damit knüpfen sie halt an Jugendkultur an, für die es die neue Rechte bisher schwer hatte, die Leute zu erreichen.
So ein bisschen wie die Jugendorganisation der neuen Rechten.
Genau, das kann man so sagen. Obwohl also die Theorieproduktion, also das, was dahinter steckt, das findet dann beim Institut für Staatspolitik zum Beispiel statt, die aber auch eine enge Verbindung zu den Identitären hatten. Allerdings hat jetzt Götz Kubitschek, einer der Hauptakteure in diesem Spektrum vom Institut für Staatspolitik, im letzten Jahr auch gesagt, dass die Identitären als Marke in einer gewissen Weise verbrannt seien. Das kann sein, dass dann jetzt auch die Identitären unter diesem Label in Zukunft nicht mehr so wirkmächtig sind, aber die Grundidee, die dahinter steckt und der Versuch, eine kulturelle Hegemonie bei jungen Menschen zu erreichen, der ist damit ja jetzt nicht in die Tonne getreten, sondern wird dann halt unter einem anderen Label, unter einem anderen Organisationsform weiter fortgeführt.
Jetzt haben wir ja schon zwei Dinge angesprochen, über welche Mittel kommuniziert wird. Zum einen über Memes im Internet. Ich glaube, die gängigste und schnellste Variante, Gedankengut zu verbreiten, weil ein Teilen ist meistens schneller getan, als jetzt sich zum Beispiel einen Song anzuhören, wo man weiß, dass da jemand ein rechtes Gedankengut hat. Bei Bildern kann man natürlich viele Botschaften ja auch auf so einer zweiten Ebene verstecken. Damit Chris Ares ist natürlich nochmal ein Schritt radikaler. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Memes fällt einem auf, oft wird zum Beispiel mit Pepe the Frog gearbeitet. Gibt es dafür irgendeine Erklärung oder einen Hintergrund, warum man sich gerade für spezielle Templates entschieden hat?
Also wichtig ist, dass diese Bilder für die Memes schon in irgendeiner Form bekannt sind in der Jugendkultur, in breiten Teilen, vielleicht auch der Bevölkerung. Und dass man diese bekannten Bilder nimmt und mit diesen neurechten Botschaften kombiniert. Das heißt, man versucht anzuknüpfen an etwas Bekanntes und dem nochmal eine neue Note hinzuzufügen. Und auch das ist wieder so eine Form von dieser schrittweisen Verschiebung des Sag- und Denkbaren. Und Pepe the Frog, ja, also war ja ursprünglich jetzt auch kein Comic-Symbol, was rechtsbesetzt war, sondern was von der amerikanischen Alt-Right dann irgendwann aufgenommen wurde und dann halt auch den eigenen Ideen und Wünschen entsprechend abgeändert wurde. So. Und das hatte dann nachher aber auch einen hohen Wiedererkennungswert gehabt. Also heute verbindet man Pepe the Frog hauptsächlich mit einem rechten Spektrum, auch wenn das dem Erschaffer von Pepe zuwider ist. Aber es hat einen hohen Wiedererkennungswert und darauf zielt man ab. Also hohe Wiedererkennung zu haben und das auch durch eine permanente Wiederholung in die Köpfe der Leute einzuhämmern. Also die immer selben Botschaften auch reinzugeben.
Inwiefern findet dann der Austausch international zum Beispiel mit der Alt-Right statt? Also geht dieses Netzwerk weit über, ich sage jetzt mal, die europäischen Grenzen hinaus?
Also man beobachtet schon, was jetzt auch anderswo stattfindet. Da ist, glaube ich, interessant zu sehen, wie die Aneignung von Erkenntnissen aus dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 stattgefunden hat. Damals gab es auch von der Alt-Right organisiert Kampagnen, die darauf abzielten, Donald Trump ins Präsidentenamt zu verhelfen, indem man bestimmte Trollangriffe auf demokratische PolitikerInnen gestartet hat, indem man bestimmte Botschaften über Memes verbreitet hat. Und das hat man auch in Europa aufmerksam beobachtet. Und im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 hat man auch versucht, etwas in der Richtung aufzuziehen. Da gab es dann diese Plattform Reconquista Germanica, die ähnlich versucht hat, eine Stimmung zu machen, um der AfD in den Bundestag zu verhelfen.
Jetzt haben wir schon Reconquista Germanica angesprochen. Was für Netzwerke gibt es denn sonst noch, wo sich vor allem neue Rechte versammeln?
Also wichtige Plattformen der neuen Rechten und vor allem der jungen neuen Rechten, sind vor allem im Moment Kanäle wie Telegram, wo ein Austausch stattfindet. Aber man versucht auch über Instagram sich zu vernetzen oder auch bei bestimmten Boards, die aus der Gaming-Szene bekannt sind. Zum einen Discord wäre so eine Plattform oder auch Steam wird in dem Zusammenhang immer wieder genannt. Und dort treffen ganz unterschiedliche Online-Communities zusammen. Einerseits so eine Gaming-Szene, die dort unterwegs ist. Dann treffen Neurechte dort zusammen und hinzu kommen dann auch noch Leute, die so einer Trollkultur angehören. Und in bestimmten Boards treffen die sich dann und haben gewisse Überschneidungspunkte, zum Beispiel in Form eines bösartigen Humors, der in Teilen zum Beispiel auch von so einer Gaming-Szene vorhanden ist, also nicht in der ganzen, aber in Teilen dieser Gaming-Szene, wo dann auch ein ungehemmter Humor ausgelebt wird, der auf Kosten von Minderheiten geht oder auf Kosten von Frauen.
Gibt es dann auch, also das waren jetzt halt digitale Netzwerke und Plattformen, und kann man das Ganze auch auf analoge Plattformen zurückziehen? Also gibt es bestimmte Personenkreise, die vor allem dafür bekannt sind, im neuen rechten Spektrum zu agieren?
Also es gibt in der analogen Welt jetzt nicht so weitreichende Netzwerke, würde ich sagen. Da ist die Anknüpfungsfähigkeit im Internet größer, aber auch da gibt es Treffpunkte. Beispielsweise die Akademien des Instituts für Staatspolitik sind eine Möglichkeit, zusammenzufinden. Dann gibt es auch Stammtische, die von den Identitären organisiert sind, wobei da auch mittlerweile eine sehr hohe Zugangsbeschränkung ist. Die Identitären versuchen sich ja gegen Unterwanderung ja so gut es geht abzuschirmen. Das heißt, da ist es auch schwieriger. Und es gibt aber auch bestimmte Milieus innerhalb von Studentenverbindungen, die eine gewisse Offenheit auch haben. Also gerade so in diesem Spektrum der deutschen Burschenschaft gibt es Leute, die eine Affinität haben zu diesen neurechten Ideen und Spektren. Und das wird dann halt zusammengebracht auf verschiedenen Zusammenkünften und Kongressen, wie beispielsweise bei diesen Akademien des Instituts für Staatspolitik. Allerdings, würde ich schon sagen, dass diese Neurechten eher so eine Verbindung übers Internet zueinander herstellen und das offline eher so in losen Zusammenschlüssen sich wiederfindet.
Heißt, man kann da schon getrost sagen, Popkultur trifft auf rechtes Gedankengut.
Also das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, dass Popkultur und rechtes Gedankengut da zusammengebracht werden, um diese kulturelle Hegemonie voranzutreiben in einem rechten Sinne.
Jetzt haben wir die IB und Alt-Right schon mal angesprochen gehabt. Welchen Namen bisher noch gar nicht gefallen ist? Die AfD. Welche Rolle spielt die bei den neuen Rechten in Deutschland?
Also die AfD ist ja eine Sammlungsbewegung, die verschiedene rechte Spektren zusammenführt. Und für die neue Rechte ist die AfD insofern wichtig, weil sie Ideen aus dem neurechten Spektrum über ihre Arbeit im Parlament, aber auch auf einer medialen Ebene einem breiteren Publikum zugänglich macht. Allerdings gibt es da auch unterschiedliche Vorstellungen im neurechten Spektrum, welchen Kurs die AfD da fahren soll. Auf der einen Seite gibt es ein Spektrum um die junge Freiheit, die versucht, die Grenzen des Sagbaren und so eine rechte Denke mit kleinen Dosen und einer langfristigen Strategie nach rechts zu verschieben, und die sich eher abgrenzt von dem, was der sogenannte Flügel der AfD von sich gibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber das Institut für Staatspolitik, was gerade so diesen fundamental oppositionellen Kurs des Flügels unterstützt und eine offensivere Gangart wählt. Also da gibt es eine gewisse Uneinigkeit, aber von beiden wird die Wichtigkeit von dem Projekt der AfD anerkannt, die das für die Etablierung von rechten Gedankengut in der Gesellschaft hat. Und dann gibt es aber auch persönliche Verbindungen zwischen dem Spektrum der neuen Rechten und der AfD. Beispielsweise ist der Pressesprecher von Alice Weidel zugleich Geschäftsführer des Studienzentrums Weikersheim, was auch in diesem Spektrum eine Rolle spielt. Vielleicht heute nicht mehr ganz so stark wie vor einigen Jahren, aber eine Rolle spielt beim Brückenbau zwischen einem konservativen Spektrum und einem extrem rechten Spektrum. Und was in Zukunft auch interessant werden dürfte, ist, wenn die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung deutlich mehr Gelder erhält, weil die AfD möglicherweise auch ein zweites Mal in den Bundestag einziehen könnte, dann könnte das auch Auswirkungen auf die Arbeit der neuen Rechten haben, die dann deutlich mehr finanzielle Mittel hat, um Publikationen herauszubringen, um Veranstaltungen durchzuführen. Und für die neue Rechte spielt es dann auch eine Rolle, dass so jemand wie Erik Lehnert, der Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik ist, gleichzeitig auch im Vorstand dieser Desiderius Erasmus Stiftung sitzt. Also insofern ist das Auftreten der AfD ein wichtiger Multiplikator, mit dem die neue Rechte arbeiten kann. Aber über den Weg ist man da noch uneins.
Aber es ist auf jeden Fall ein Netzwerk, auf das die neue Rechte zurückgreifen kann, das mehr den Grundsätzen entspricht, als es eben die NPD war, heißt auf gut Deutsch. Es ist schon, Sie haben jetzt vom Multiplikator gesprochen, also da wird schon Hand in Hand gegangen.
Ja, also damit lässt sich definitiv leichter arbeiten, weil der AfD es auch gelungen ist, anders als der NPD, sich auf einer breiteren Ebene im politischen Betrieb zu verankern und auch Debatten zu lancieren in der Gesellschaft. Also wenn man sich überlegt, was nach 2015 los ist, da hatte man das Gefühl, dass über nichts anderes mehr gesprochen wird als über Flüchtlinge. Was aber auch ganz im Sinne von so einer neuen Rechten ist, dass man solche identitätsstiftenden Diskussionen, die auf ein rassistisches Weltbild abziehen, immer und immer wieder führt und durch diese permanente Wiederholung auch ein bestimmtes Denken in der Bevölkerung versucht zu verankern.
Jetzt war den neuen Rechten am Anfang ja wichtig, dass man nicht direkt den politischen Diskurs findet, sondern sich ja erst kulturell etabliert. Ist es dann jetzt sozusagen der Schuss zu früh gewesen, durch die AfD sich daran zu hängen?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt für die neue Rechte zu früh war, sich an die AfD ranzuhängen. Es gibt schon auch ja innerhalb dieses neurechten Spektrums, gerade im Zusammenhang mit dem Institut für Staatspolitik, eine gewisse Skepsis, wie lange dieses Projekt AfD auch erfolgreich in ihrem Sinne sein wird. Das, was sie anstreben, ist, glaube ich, ein langfristiges Projekt, was jetzt nicht innerhalb von einer Wahlperiode zu einem Erfolg führt, sondern es geht um die Veränderung einer gesamtgesellschaftlichen Kultur, und das kann ja über einen langen Zeitraum ja hinweg gehen und ist ja auch nicht so, dass es da keine Widerstände dagegen gibt. Die AfD spielt halt im Moment halt eine Rolle bei der Konstituierung einer breiteren Basis für so ein neurechtes Gesellschaftsbild.
Wird also als Cash-Cow einfach benutzt sozusagen?
Also man nimmt es dankend an, und ich glaube auch, dass da jetzt keine Widerstände aufkommen werden, wenn es darum geht, Gelder aus dem Zusammenhang beispielsweise von dieser Desiderius Erasmus Stiftung anzunehmen.
Und zwar ein Thema, das haben wir angesprochen, war die Flüchtlingspolitik. Politik, worüber die AfD und auch die neue Rechte gut Stimmung und Meinung hat machen können. Jetzt ist ein weiteres Thema, das jetzt seit mehreren Monaten die Medien, ja, eigentlich prägt und hauptsächlich prägt, die Corona-Krise. Wie ist da das Verhalten der neuen Rechten? Also wie positionieren die sich da dazu?
Also das Thema Corona ist ja noch weiterhin im Fluss und dementsprechend ist da auch noch keine einheitliche oder keine Grundlinie erkennbar. Auf der einen Seite gibt es jetzt im Umfeld von diesem Institut für Staatspolitik Äußerungen, wo einerseits gesagt wird, ja, diese Corona-Situation befördert einige Konflikte und man versucht diese Konflikte von Seiten dieser neuen Rechten auch wieder ethnisch aufzuladen, indem man sagt, ja, der eine Teil der Bevölkerung hält sich pflichtbewusst an die verordneten Einschränkungen, während ein anderer Teil kulturbedingt das nicht könne. Und man sieht da eine Möglichkeit, diese kulturellen Konflikte weiter auf die Spitze zu treiben, in der Hoffnung, dass auch die gesellschaftliche Ordnung, wie sie besteht, mit Corona so stark geschwächt wird, dass Freiräume für sie entstehen. Das ist so ein Gedankengang, den man da rauslesen kann. Dann wird auch versucht, also diese ganzen Einschränkungen zu relativieren, zu sagen, so ja, die Gefahr ist jetzt nicht so groß, die vorherrscht und außerdem solle man sich ja doch auch nicht so anstellen, gestorben wird immer und man müsse das Ganze mit einer gewissen soldatischen Mut auch aushalten können. Also das findet sich auch in Texten wieder, wo man auch versucht, eine gewisse Geisteshaltung zu vermitteln, also eine gewisse Härte an den Tag zu legen, gewisse soldatische Tugenden im Umgang mit so einer Krise in den Vordergrund zu rücken. Aber das sind alles nur einzelne Versatzstücke aus einem Mosaik, was noch nicht ganz fertig sich herausgebildet hat. Auch die Frage, wie sinnvoll diese Einschränkungen sind oder nicht, ist nicht einheitlich beantwortet in diesem Spektrum. Man hofft aber darauf, dass diese Corona-Krise auch zu einer Krise der gesellschaftlichen Demokratie führt.
Dann sage ich ganz lieben herzlichen Dank, Herr Andreas Hessler, über das Thema Neue Rechte von der Fachstelle Mobirex, mobile Beratung gegen Rechts in Stuttgart. Als letzte Frage des Gesprächs will ich noch so einen, ja, fast schon einen philosophischen Ansatz wählen. Zum Abschluss interessiert mich, kann sich eine Gesellschaft überhaupt vor rechtem Gedankengut und Rechtsradikalismus schützen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann sich schon dagegen schützen, indem man zum Beispiel sich vor Augen führt, was eigentlich eine Demokratie und was Menschenrechte für den Einzelnen auch bedeuten. Und dass wir damit verbunden auch eine lange Zeit des Friedens in der Gesellschaft hatten, wogegen jetzt so eine extreme Rechte ja eher konfliktorientiert ist und ja sich in einem Vorbürgerkriegszustand wähnt. Es wird schon, glaube ich, immer Leute geben, die so ein rechtes Gedankengut teilen, aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Aber ich glaube, der gesamtgesellschaftliche Gewinn, den man aus Menschenrechten und einer demokratischen Verfassung gewinnt, der ist deutlich schwerer als das, was so ein extrem rechtes Projekt anzubieten hat. Ob das auf Dauer aber zum Erfolg führt und gerade auch nach so einer Corona-Krise, kann ich schwer beurteilen. Ich hoffe aber, dass es auch nach Corona positiv weitergehen wird, was jetzt eine Demokratie betrifft. Und bin da auch relativ zuversichtlich.
Dann ganz lieben herzlichen vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch. Alles Gute und ja, bleiben Sie solidarisch und ja, für eine Gesellschaft, die auch in Zukunft in Frieden lebt.